beziehungsweise ein interessantes, sozusagen fast schon doch einigermaßen anachronistisch, aber es ist irgendwie interessant beim Goodman, der sozusagen fast schon emphatisch, also er ist überhaupt nicht emphatisch, weil er nie emphatisch geschrieben hat, aber der trotz allem aber eben sozusagen die Fälschbarkeit an sich schon als Unterscheidungskriterium einer Kunst von einer anderen, zum Beispiel der von der ganz anderen Seite her ist, rangeht und sagt, na, Malerei ist deswegen Malerei und unterschieden von Literatur und von Musik etc., sondern eben weil ich die Dinge fälschen kann. Das ist
ja, aber das ist, ich glaube, das ist einfach ein Irrtum über den Charakter dieser Medien. Ja. Also interessant finde ich auch bei Benjamin im Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Benjamin redet nicht über die Schrift. Sehr auffällig. Er redet über den Film natürlich, klar, von daher denken und von der Fotografie. Aber dass es bereits 500 Jahre lang eine Kunst ohne Original gibt, nämlich das Schreiben. Ja, wenn man jetzt nicht den Kult des Manuskripts irgendwie in Marbach oder wo immer anfangen will, aber ich glaube, das ist wirklich ein Kult, der keine große Bedeutung hat. Sondern das Buch hat von vornherein nicht ein Exemplar, sondern es ist ja gerade der Witz der Druckerei, dass eben wenigstens 200 Stück gedruckt werden oder eben auch 100.000 oder eine Million. Originale, das sind alles Originale, nicht? Und Benjamin geht an der Stelle, bei der Aura geht er völlig darüber hinweg, dass also auch sein eigenes Buch natürlich durchaus für manch einen auratischen Charakter haben mag. Also es gibt ja viele Leute, die das als eine Art Ikone vor sich hertragen. Aber dann immer kein Original, sondern sie können höchstens eine erste Auflage oder so etwas, nicht? Also da kann man dann so einen nachgeholten
auratischen
Eindruck des Werks machen, nicht? Aber es ist der Buchdruck, und das ist der große Bruch, nicht? Der Buchdruck ist das erste Industrieprodukt oder eines der allerersten. Ja, es ist von vornherein ohne Original, es wird industriell erzeugt in großer Auflage als Kopie. Also alle Industrieproduktion ist natürlich Kopie. Ein industrielles Original in dem Sinn gibt es nicht. Ja, es werden immer, sonst Vervielfältigung heißt kopieren, was denn sonst? Und das Buch ist ein wunderbares, ganz, ganz frühes Beispiel dafür, für diese industrielle Produktion. Auch mit all diesen Charakteristika industrieller Produktion, aus Büchern entstehen mehr Bücher. Diese Technik verbreitert sich, also sie hat all diesen Charakter des rekursiv Erweiterbaren. Und das sieht Benjamin 1920 nicht. Er guckt auf den Film und trauert irgendwie in gewisser Weise darüber, dass es kein Ölgemälde ist. Ja, ist es nicht. Nur, dass der Zustand der bildenden Kunst bereits ein medial gesehen ein Abbruchcharakter hat, also dass es eigentlich atypisch ist, dass Kunst einzeln erzeugt wird zu der Zeit. Ne? Das geht ihm, glaube ich, nur sehr bedingt auf. Also da arbeitet er dran. Aber er hätte ein 500 Jahre älteres Beispiel, das er nicht benutzt. Und mit der bildenden Kunst heute, naja, also klar, natürlich gibt es noch Einzelstücke und es gibt auch noch einen Kult des Einzelstückes, klar. Aber wenn ich an Warhol denke oder an Beuys oder so, ist das wirklich... haben die ein großes Interesse am Einzelstück gehabt.
Also
bei Warhol schon gar nicht. Ne? Also oder Lichtenstein oder so. Es gibt ganz viele.
Das ist ein Beispiel von Richard Wolheim, der den Vasarely anführt, der eben genau das umdrehen wollte und ihm auch gesagt hat, so das Einzelwerk ist nichts wert, ja. Also das bringt gar nichts. Ein Kunstwerk wird es eben erst ob die Kopien, und alle Kopien sind mein Kunstwerk, ja. aber nicht irgendein Ding.
Das also man fragt sich ja bei den holländischen Werkstätten zum Beispiel, also Rubens oder auch Rembrandt, wie weit die individuell jetzt diese Vorstellung vom Einzelstück hatten, nicht, wo er die Werkstatt gemalt hat. Und eigentlich ja auch das Überleben der Werkstatt nur dadurch gesichert war, dass man wusste, das ist aus der Werkstatt vorn. Und dass von daher klar war, es muss viele davon geben, nicht ein einzelnes Stück. Ja, also da ist diese Spannung schon angelegt. Trotzdem bleiben es natürlich nur Einzelstücke. Aber es gibt in der Malerei häufig, also Bräugel, ja, die haben dauernd ihre Sachen immer wieder gemalt und die Bräugels untereinander haben sich auch dauernd abgemalt. Also da war die Vorstellung von dem Einzelstück gar nicht so da. In der Musik sowieso niemals. Was soll das eigentlich heißen? Eine Musikaufführung ist zwar als solche immer ein Einzelkunstwerkereignis, aber gerade die Musik wird immer wieder gespielt. Und ganz lange gibt es auch gar keinen Eigentumsbegriff dabei. Nicht? Also Bach hat beliebig den Vivaldi genommen, um daraus neue Sachen zu schreiben. Nicht? Also es sind ganz andere Vorstellungen. Diese Idee der Aura und des Originals und des Individuums, des Genies dahinter, das sind ganz bestimmte Züge. Das ist so ein bürgerlicher Kult, der sich durchzieht und der dann zusammenbricht. Und der manchmal ja ganz seltsame Formen annimmt. In der Fotografie zum Beispiel, wo jetzt die Originalabzüge entdeckt werden. Ja, also das Negativ hätte man natürlich am liebsten, aber es gilt auch noch prima, wenn also der Fotograf selber in der Dunkelkammer davon den Abzug gemacht hat, dann ist das noch ein Original. Und wenn aus demselben Negativ heute weitere Kopien gemacht werden, ja, dann ist das schon drittrangig. Oder wird gar als Fälschung begriffen. Also es gibt Beispiele, wo Leute, die Negative haben, eben plötzlich doch noch eine ganze Menge Abzüge entdecken, die sich gut verkaufen lassen. Und wo es dann Streit drum gibt, ob diese Abzüge denn nun noch vom Meister selber gemacht wurden oder eben nur vom Besitzer des Negativs. Kindereien, nicht? Also da wird so ein Rückwärtskult des Originals generiert. Aber es läuft, es funktioniert. Aber das scheint mir also wirklich die Rückseite dieser Idee zu sein. Denn natürlich ist ein Foto von vornherein ähnlich wie ein Buch ohne Original. Und dass technisch gesehen bei dem klassischen Foto ein Negativ existiert, ist im Prinzip nur ein technischer Zufall. Beim Digitalfoto gibt es in dem Sinn kein Original mehr.
Das ist ein gereicht beim Motor.
Also ein Digitalbild im Netz verteilt, wo ist dann das Original? Nur auf dieser Karte, die in dem Originalfotoapparat steckt, oder was das, wenn man da, was soll das heißen?
Wir sind gerade eingefunden, so eine Fälschung, wo es dann ganz immens schwer wird, sozusagen aus der Außenperspektive schon drüber tritt, also so wenn die Bilder von der Skisprungschanze, wo es eben kein Vorbild gibt, oder wie soll man sagen, das ist ein falsches Bild oder gefälscht irgendwie. Also sozusagen, was vielleicht noch leichter ist, was ich eher ein bisschen darüber geredet habe im Vortrag, aus dem Inneren, also rein körperlich Inneren, jetzt Röntgenbilder. Also ich weiß nicht, ob bis jetzt irgendwer schon mal auf die Idee gekommen ist, Röntgenbilder zu fälschen. oder irgendwem einen Tumor hinein oder weg zu retuschieren. Oder
versicherungsrechtlich sicher nicht uninteressant. Von daher, aber keine Ahnung, also ehrlich gesagt habe ich darüber nie nachgedacht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es also zur Nichtaufklärung eines Sachverhalts durchaus interessant sein kann, medizinische Bilder zu bearbeiten, die heute zu einem erheblichen Teil digital sind, wo also die Bearbeitung relativ einfach möglich ist. Und relativ spurlos möglich ist. Also ich meine, das ist ja mit dem Digitalen der eigentliche Punkt. Erstens ist es leichter geworden, das will ich nicht bestreiten, aber vor allem kann man eben spurlos die Binärdatei verändern. Im Regelfall nicht. Also wenn nicht besondere Sicherungsmaßnahmen ergriffen wurden, könnte man natürlich kryptografisch und sonst wie, so wie bei allen digitalen Artefakten, gibt es natürlich auch immer wieder eine Ecke, wo die Leute sagen, wir wollen aber jetzt Beweischarakter haben. Nicht? Also wir haben so ein Problem bei uns mit Dissertationen, die zunehmend digital abgegeben werden und dürfen. Also wir haben unsere Informationsordnung da geändert. Und wenn man eine digitale Dissertation abgibt, dann wird die vom Rechenzentrum gespeichert. So, und wer garantiert denn jetzt eigentlich, dass die nicht verändert wird? Also da ist schon ein Sicherungsproblem da und da haben wir eben mit kryptografischen Methoden, wird da signiert. Das heißt, der Prüfungskommissionsvorsitzende muss bestätigen, dass das echt ist, das Rechenzentrum muss es bestätigen als Lagerstätte und der Doktorand muss es bestätigen. In der klassischen Phase hat man das gemacht durch Unterschriften unter das Buch und wenn es ein gebundenes Buch ist, geht man davon aus, das kann man nicht gut fälschen. Kann man natürlich schon, ist aber schwierig. Ja, und bei digitalen Geschichten ganz, ist es eine Herausforderung. Wie kann man eine Akte digital verwalten und trotzdem garantieren, dass sie archivfähig ist, dass sie echt ist? Da wird der Originalbegriff aus ganz anderen Gründen wieder eingeführt. Nicht? Das ist ein rein juristischer Begriff.
Ist vollkommen klar. Beziehungsweise interessant wären dann sozusagen die Verhältnisse der Originalfälschung, das Human Vision Project, wo einerseits schon, also ganz konkrete einfach Urbilder da sind, sprich die Scheiben, die von den gefrorenen Teilchen, die fotografiert worden sind oder digital aufgenommen, und trotzdem sozusagen die Simulation von dem Durchgang hat genauso wie die Skisprungschanzen nicht wirklich original, und deswegen könnte man dann sozusagen einfach nur auf technischer Ebene sozusagen ein Original etablieren, indem ein Computertomograph über so eine Leiche, die eben oder über so eine, also sozusagen wirklich materielle Untersuchung einmal justiert ist und sagen, okay, auf dem Level, wenn der Tomograph so geeicht ist, dann gibt es eine richtige Abbildung und dann sozusagen einen Standard setzen.
Ja, man kann von einem Datensatz, egal wie er jetzt gewonnen ist, also entweder auf diese sehr handwerkliche Art und Weise, dass man die Leiche einfriert und sie dann eben blutstropfenfrei auseinanderschneidet, was übrigens dann ja aufbewahrt wird. Nicht? Also die Schnitte existieren weiterhin. Es gibt tatsächlich ein Substrat sozusagen der Leiche. Also die Leiche existiert in vielen, vielen Scheiben. Aber durch die Aufnahme müsste man jetzt genau das, was wie mit den Dissertationen. Man kann da eine Authentizität rechnerisch garantieren. Ja. Wir können sagen, es ist mit so und so großer Wahrscheinlichkeit, ist das echt, was da an Datensätzen da ist. Aber mehr nicht mehr. Und dieses Visual Human Project, das ja die Idee verfolgt, dass man anhand der materiellen Schnitte, millimeterdicken Schnitte durch eine Leiche hindurch, dieses vergleicht mit vorher aufgenommenen Röntgen-computertomografischen Bildern oder mit Magnetresonanzbildern, um diese Bilder zu eichen, weil man die Technik eigentlich nicht so perfekt beherrscht. In dem Sinne kann man bei nichts davon von einem Original sprechen. Das Original liegt im Kühlschrank. Und dann könnte man höchstens über die Datensätze noch garantieren, dass sie zu diesem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen wurden. Das hätte so eine Art Originalcharakter. Aber es hat ihn wieder nicht, weil all diese Datensätze in beliebiger Menge kopierbar sind, mit der Zusicherung, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen wurden. Also wir haben natürlich im Digitalen dann immer schon die Möglichkeit, viele, viele Originale zu haben, die alle gleich sind. Nicht? Also man könnte garantieren, sie sind modulo der Übertragungsfehler und Speicherfehler, die nie völlig auszuschließen sind, sind sie alles original. Wenn Sie eine CD kopieren, nicht? Dann haben Sie die Kopie der CD ist beim Abspielen identisch mit dem, was auf der anderen CD war. Wenn Sie die beiden CDs jetzt aber mal Bit für Bit vergleichen, dann sind die nicht identisch. Das ist ja so eine nette, wie soll man sagen, Illusion, Benutzerillusion, dass beim Kopieren einer CD eine völlig identische CD rauskommt. Die kommt natürlich nicht raus, sondern die sieht wirklich ganz anders aus im Detail. Aber der Trick der CD ist, wir haben darüber fehlerkorrigierende Codes, die für die Ebene, auf der die Daten interpretiert werden, wieder die gleichen Daten erzeugen. Ja, weil man eben gewisse Fehler kann man ausbügeln. Aber wenn man sie ganz mikroskopisch schießt, in dem Fall Bit für Bit vergleicht, dann sind die Kopien immer verschieden. Das kann gar nicht anders sein, weil die Geräte nicht so gut sind, dass sie perfekte Kopien herstellen.
Das ist, erinnert mich jetzt an eine andere, also wirklich an ein konkretes Malereibeispiel wieder. Ich glaube, der späte Rubens und der Rembrandt, beziehungsweise der späte Tizian, von der Maltechnik her sind immer gröber geworden sind. Und witzigerweise, das ist jetzt nicht mehr direkt im Zusammenhang mit Fälschung, man könnte sagen, es wird eine Art Eindruck gefälscht, aber die eben so in ihrer frühen Phase wirklich fast pixelgenau, wenn man jetzt die Computermetapher nimmt, die von mir aus Goldbohrten etc. abgemalt haben. Und dann in der späten Phase sind es einfach nur mehr so Borstenpinselabdrücke und sozusagen die Fehlerkorrektur übers menschliche Auge ist aber da schon mitgedacht, weil die Borsten, Tupfer, Borte zum Teil sogar echter ausschaut oder für den Betrachter einen echteren Eindruck hergibt als die.
Also die sozusagen zum Beispiel sehr Schimmern erzeugt quasi.
Ja, klar, nicht? Also man kann das ja jetzt aus der Digitaltechnik, MP3 oder MPEG, also Verfahren zur Bild- oder Tonaufnahme, haben Modelle, Nutzermodelle, wo die Fehler unserer sinnlichen Wahrnehmung schon eingearbeitet sind, um höhere Kompressionsraten zu erzeugen. Rein technisch gibt es natürlich Kompressionsverfahren, die so funktionieren, dass man anschließend wieder das Original vollständig rekonstruieren kann, also verlustfreie Verfahren. Wenn man aber in Betracht zieht, dass wir sowieso kaum was hören und kaum was sehen aus technischer Sicht, kann man ganz, ganz viele Sachen weglassen, ohne dass unser Ohr oder unser Auge dies wirklich bemerkt. Das sind natürlich immer Mittelwerte, das heißt, es gibt einzelne Menschen, die halt bessere Wahrnehmungsfähigkeiten haben, die mögen dann Fehler entdecken, aber im Schnitt bei MP3 werden wahrscheinlich sehr viele Leute bei den besseren Qualitätsstufen von MP3 keine wirklichen Unterschiede zu einer CD hören, zu einer klassisch aufgenommenen, im klassischen AEF-Format aufgenommenen CD. Da ist ganz stark so ein Modell drin, wie wir hören. Eine Katze würde die Unterschiede sofort rauskriegen, nicht? Also die hat ein ganz anderes Gehör, ein Hund oder wir sind wieder bei den Tieren gelandet. Die Tiere haben ein anderes Wahrnehmungsvermögen und würden die Fehler merken. Genau wie eine Biene natürlich im Fernsehschirm sieht, dass das alles andere als eine abfotografierte Wirklichkeit ist, weil ihre schönen bunten Infrarot- oder Ultraviolettfarben gar nicht vorkommen. Oder falsch vorkommen, nicht? Also für uns ist das nicht wahrnehmbar. Also die Abbildung auf den jeweiligen Wahrnehmungsapparat ist in der Tat eine fehlerkorrigierende Technik, die uns mit eingebaut ist. Wir korrigieren die Fehler in Anführungszeichen, die Produzenten gemacht haben. Und Maler haben das sicherlich immer damit gespielt und haben das ausprobiert, wie weit sie das machen können. Aber vielleicht gibt es da auch einen gewissen Wandel in der Art, wie gemalt wird. Und dann ist die Frage, die eigentlich ja bei diesen Malern wie Rubens oder Rembrandt hat die Schule ja dann die Knöpfe malen müssen. Also der Meister hat ja doch nur die großen Punkte vorgegeben und dann alles solche Feinheiten dürfen die Schüler dann sich üben dran. Vielleicht hat er später keine Lust mehr gehabt, die Schüler zu bezahlen. Hat gemerkt, er kann es sowieso verkaufen. Das ist so, wie der später Elvis ja Sachen gesungen hat, die man nun ehrlich gesagt nicht so ohne weiteres akzeptieren könnte unter dem Aspekt eines Newcomers. Ja. Aber er konnte es sich leisten.
So wie viele Künstler.
Ja.
Und eins, was mich da noch interessiert, ich weiß nicht, ob ich das gerade im Kopf habe, aber in dem Sinne, dass wir selber uns in die Maschinerie, mit der wir diese Bilder erstellen, einbauen, also indem wir quasi die Informationstiefe nicht unendlich sein muss für unsere primären Sinne, gehen wir da davon aus, dass sich das Bild dann erst eigentlich auf der Netzhaut dann realisiert für uns quasi, oder dass das, was auf den, was überhaupt
ja, viel tiefer, ja. Also die Netzhaut ist eigentlich noch ziemlich uninteressant. Wir haben noch vermutlich 6 weitere Verarbeitungsstufen dahinter, wo jeweils mit dem Bild noch was gemacht wird im Gehirn. Und erst dann irgendwann entsteht der Eindruck, so sieht's aus. Ja. Ja, ja. Im Gehör haben wir sogar noch eine Stufe mehr und deswegen können wir eigentlich in gewisser Weise besser hören als sehen. Also weil wir tatsächlich die Klangmischung wieder auseinandernehmen können, während wir Farbmischungen nicht auseinandernehmen können. Klar, aber das sind all diese Stufen, sind mit insofern, alle Hi-Fi-Ideologie war immer falsch. Ja, also diese naive technische Vorstellung, wir machen es einfach so gut, wie es irgendwie technisch möglich ist und bieten das dann an als mediales Artefakt. Ja. Das ist eine irreführende Vorstellung. Man muss immer davon ausgehen, was können die Rezipienten damit anfangen. Also eine Technik, die den Rezipienten nicht mitdenkt, die mag zwar künstlerische Höchstleistungen bringen, aber ist eigentlich fehlgeleitet. Nebenbei gilt das auch für künstlerische Techniken. Ja. Ja, und die ganze Idee der Hi-Fi-Aufnahme hatte ja diese Ideologie, dass man den Originalklang eines Raumes aufnimmt, was ein Schmarren ist. Also wer sich mit Akustik beschäftigt, weiß, dass ein Raum, wir technisch nicht in der Lage sind, den Klang eines Raumes wirklich abzubilden. Und die Vorstellung, wenn ich mir das jetzt bei einem wirklich guten Konzertsaal vorstelle, da hängen 30, 40 Mikrofone und daraus wird eine Mischung auf zwei Kanäle gemacht und dann wird gesagt, das ist aber Hi-Fi und das ist jetzt super auch. Idiotisch, das geht so gar nicht. Ja, was nicht heißt, dass man schlechte Geräte bauen soll, das ist nicht mein Plädoyer, sondern man muss die gesamte Kette mit überlegen, von der Produktion, den Intentionen der Produktion her, der Künstler her, bis zu den Rezipienten. Und das muss alles mitgedacht werden. Und dann kommt man zum Beispiel darauf, dass man vieles überhaupt nicht speichern oder übertragen muss, weil das sowieso nicht wahrgenommen wird. Und dass man aber andere Effekte sehr wohl braucht. Und diese Kette muss man bedenken. Ohne dieses Gesamtphänomen zu bedenken, ist eine Technik, eine Medientechnik Unsinn. Und gleichzeitig wird an der Stelle klar, es gibt keine objektive Medientechnik an der Stelle. Also das Medium ist nie und nimmer so transparent, wie es sich gerne darstellt. Also es ist nie das Mittel, das keinerlei Einfluss auf das nimmt, was da geschieht. Das sind alles vergangene Ideen, und die eigentlich schon immer irgendwo klar gewesen sein könnten, aber oft falsch verfolgt wurden.
Also was mich jetzt interessiert hat, während das da quasi, das ist eine halbe die Geschichte, aber nur eben die andere Seite gibt, dass man ja zwar bei der Skispringerkamera auch wieder den Benutzer einbezieht, aber quasi eigentlich was absolut für den Unnatürliches
einbezieht. Ja klar, nicht? Also mit jedem Instrument erweitern wir uns
hinaus
können aus dem. Ja klar, das ist Mikroskopie und Fernrohr. Ja? Plötzlich sieht man etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Ja. Was passiert? Man sieht das, was man schon immer imaginiert hat. Also interessant, nicht, im Mikroskop, wo dann Sachen gesehen werden, die der Denkvorstellung entsprechen, wie das wohl zu sein hat. Nicht? Dann wird also im Samen von Menschen oder Tieren werden kleine Homunkuli gesehen, die dann später das Tier werden. Nach einer Weile sieht man das dann nicht mehr. Auf dem Mars werden irgendwann Kanäle gesehen, die auf hochzivilisierte Technologien hinweisen. Man projiziert in das Sehen hinein, was man so weiß. Aber das wird dann in einem komplizierten Wechselprozess verändert und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass man etwas Ungewöhnliches sieht. Dass also man in einen Bereich vorgestoßen ist, den man vorher nicht erfahren konnte, so wie diese Skispringerkamera oder eine Röntgenaufnahme oder eben computertomografische Verfahren. Wir erweitern ständig mit visuellen Techniken, aber auch mit anderen Techniken und auch mit akustischen Techniken so unsere Möglichkeiten, etwas wahrzunehmen. Und da müssen wir interpretieren, was wir da eigentlich sehen. Das wissen wir ja vorher nicht. Da gibt es Theorien dazu, und die Theorien mögen erkenntnisleitend sein, sie mögen aber auch in die Irre führen. Also gerade die optischen Theorien haben ja da viele Probleme geschaffen. Fernrohr, nicht dieses ganz klassische Problem, wenn man den Mond anguckt, wird er größer im Fernrohr, oder wenn man den Mars anguckt, wird er größer im Fernrohr, aber die Sterne werden nicht größer. Das ist ein technisches, ein instrumentelles Problem, das muss man interpretieren können. Galilei kann das nicht interpretieren. Was er nicht versteht, ist, dass die Sterne so weit weg sind, viel, viel weiter als er gedacht hat, dass die optische Wahrnehmung von den Sternen, die wir haben, gar keine Größenwahrnehmung sind, sondern Helligkeitswahrnehmung. Ja. Und das ändert sich durchs Fernrohr, diese Fernrohre, die wir haben, nicht. Mhm. Also wenn man diese riesigen Fernrohre nimmt, die wir heute haben, dann kann man, glaube ich, bei sehr nah liegenden Sternen, Alpha Centauri oder so, kann man tatsächlich irgend so etwas wie eine Größensteigerung wohl feststellen. Aber bei allen anderen Sternen geht das nicht.
Das ist sehr witzig, wenn Sie uns gerade einfällt, die jetzt das Hintergrundbild bei meinem Computer zu Hause, irgendein Bild vom Hubble-Teleskop, eben die MICE-Verwerste sind zwei so kleine, so Mini-Sternsystem mit, also irgendwie ist es Mäuse getauft, einfach, das ist egal. Aber witzig ist ja, also in dem Bereich, wo man fast nur stärker als im mikroskopischen Bereich wirklich absolut jenseits von jeglicher Überprüfbarkeit ist, und sozusagen das Hubble-Teleskop, wenn irgendein begabter Künstler bei der NASA sitzt und einfach die Dinge malt, also es ist ja zum Teil wirklich derartig, erstens farbenfroh, zweitens die Frage, wie ist das aufgenommen, also da, da ist die Thematik von Fälschung im Original wirklich
nicht. Das ist völlig klar. Es gibt ja so einen Australier, der sehr eindrucksvolle Farbsternaufnahmen macht, die stundenlang belichtet werden und wo dann eben diese Farben eine Interpretation instrumenteller Art haben, aber die eigentlich nicht den Farben entsprechen, die wir wahrnehmen würden. Wir können das nicht sehen. Klar, das ist niemals. Wir haben da auch keine Korrelation. Wir können keine andere Technik an der Stelle anwenden. Es gibt keinen Vergleich, weil es in gewisser Weise über diese Farben kein weiteres Wissen gibt. Ganz viele solche instrumentell erzeugten Bilder werden ja eingefärbt, um eine bestimmte Information über die Farbe mitzuteilen. Also bei Höhenbildern zum Beispiel, die durch Radar entstehen. Radar hat natürlich keine Farbe. Das ist ja einfach nur eine Entfernungsmessung. Ja, aber dann färbt man das ein und sagt, das ist diese Höhe, das ist diese Höhe, so ähnlich wie man früher Landkarten eingefärbt hat und die Höhen eben mit Farben versehen hat. Das macht man halt künstlich an der Stelle, nicht? Und dann sieht das aus, als und dann wählt man natürlich auch für die angenehmeren Niederungen grün, weil uns das sehr vertraut ist, nicht? Und dann kriegt man plötzlich so eine Art Bepflanzungsbild, das aber überhaupt nichts mit Pflanzen zu tun hat. Man kriegt eben einfach künstliche Farben in Medizinbildern genauso, nicht? Also Tumore werden eben dann rot eingefärbt oder so, weil es gefährlich ist oder so etwas. Also man nimmt, oder bei Rheuma, nicht? Da nimmt man die Entzündungsknoten, werden immer rot eingefärbt. Und das sieht aber nicht so aus, das ist eben einfach, das sind Röntgenbilder. Ja, also ein Röntgenbild hat keine Farbe.
Man braucht dann wieder eine bestimmte Theorie des Mechanismus, den man vorher anwendet, dazu.
Ja, das ist eine Interpretation. Nicht? Also in diese Bilder gehen immer unsere Interpretationen ein. Nur können wir jetzt rückwärts natürlich sehen, schon immer sind unsere Interpretationen in alle Bilder eingegangen. Nicht? Der Kameramann, der sich irgendwo hinstellt, interpretiert damit sein Tun. Er interpretiert die Möglichkeit dessen, was er aufnimmt. Der Maler, der eine bestimmte Perspektive in der Schlacht oder beim Rennpferd oder sonst wo nimmt, interpretiert doch den Vorgang, indem er von da aus guckt und nicht von woanders aus guckt. Oder selbst der Maler, der eben sich überhaupt nicht an die Perspektive hält, interpretiert in seiner Weise das Geschehen. Nicht? Der Teppich von Bayeux, der den ganzen Feldzug, gegen England darstellt, das ist natürlich eine ganz klare Interpretation des ganzen Vorgangs. Nicht? Über 36 Meter, glaube ich, ist glaube ich die Länge des Teppichs, wird interpretiert, wie Geschichte verlaufen ist, aus der Sicht der Sieger. Das ist so. Immer Bildaufnahmen haben immer eine Interpretation dabei. Das ist völlig klar. Also es ist auch nichts Höheres oder so, sondern es ist absolut klar von dem Vorgang, wie es gemacht wird.
Also Fälschung im Sinne von Verfälschung ist immer eigentlich nur sozusagen den Kontrast zum, den man feststellt, zum etablierten Standard von.
Ja, das kann heißen, dass man ein bereits vorhandenes mediales Artefakt ändert, also die Sichtweise ändert. Das könnte eine Verfälschung sein, indem man Unangenehmes wegnimmt oder etwas propagiert, was man haben will. Aber Verfälschung kann natürlich, das Original kann eine Fälschung sein, nicht? Also wenn ich, dann nehmen wir einfache Beispiele, Iwo Jima, nicht? Die Eroberung der Insel Iwo Jima durch die amerikanischen Truppen, extrem verlustreich, weil die Japaner bis zum Tod gekämpft haben, was die amerikanische Armee mental nicht verkraftet hat, nicht? Weil sie davon ausging, wenn jemand sieht, dass er verloren hat, muss er aufgeben. Das war wirklich eine Mentalitätsdifferenz in diesem Krieg. Da gibt es diese Szene, wo ein paar amerikanische Soldaten die amerikanische Fahne in den Boden rammen. Das ist auch gleichzeitig dann das Marine-Denkmal im Friedhof in Washington geworden, in Arlington. Nur das Bild ist natürlich eine Fälschung in dem Sinne, dass nicht während der Schlacht diese Fahne wurde wohl wirklich aufgestellt, aber da war kein Fotograf da, um das zu sehen. Die haben also, nachdem die Schlacht zu Ende war und alle Japaner tot waren, haben sie diese Fahne da nochmal hingestellt und haben posiert. Und genau ist es beim Reichstag, wo die sowjetische Fahne auf den Reichstag in Berlin gesetzt wird. Die erste Setzung ist nicht fotografiert worden, sondern der Fotograf hat das jetzt nach 89 Mal erzählt, wie das dann war, sind dann gleich wieder hingegangen und hat gesagt, so, jetzt mach das nochmal, damit wir das Bild haben. Es ist in dem Sinne, ich will mal so sagen, in beiden Fällen ist es keine Fälschung in dem Sinne, dass jetzt nun völlig gelogen wird, also dieses Ereignis hat gar nicht stattgefunden, sondern man hatte eben kein Bild davon, brauchte aber das Bild, weil das in beiden Fällen natürlich ein gewisses Moment des Endes des Zweiten Weltkriegs darstellt. Nicht? Also auf einer höheren Ebene ist es nicht gefälscht, aber handwerklich ist es natürlich gefälscht gewesen, weil die Szene nachgestellt ist. Aber selbst wenn sie nicht nachgestellt ist, ist nun die Frage, wer fotografiert was in einer bestimmten Situation, eine Wahl. Und in dieser Wahl ist immer eine Interpretation und jede Interpretation hat viele Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, naja, also ich will nicht sagen, dass das Fälschungen sind, aber sie sind auch nicht das Original. Es ist nicht die einzig mögliche Darstellung. Man kann es auch anders sehen. Also ich finde immer Goethes Bericht über den Feldzug gegen die französische Revolutionsarmee, wo er diesen großartigen Satz sagt, hier und heute hat sich die Weltgeschichte verändert, jetzt kann ich den Satz gar nicht gut zitieren, und ihr seid dabei gewesen. Ja? Ein großartiger Satz, aber extrem zweideutig und eigentlich eindeutig, denn was Goethe an der Stelle sagt, die aristokratischen Armeen haben verloren. Ja, das ist ja eine Niederlage, die er beschreibt. Und diese Niederlage ist ein Sieg der Revolution gewesen, was für einen adligen Minister oder geadelten Minister in einem deutschen Kleinstaat nicht ganz ungefährlich ist, sowas zu sagen. Aber der große Goethe kann das. Und natürlich interpretieren wohlwollend seine adligen Gönner das als, er beschreibt ihren heldenhaften Kampf gegen das französische Volk. Nicht, aber tatsächlich beschreibt er das umgekehrt. Aber er hat es so schön ausgedrückt, ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Ja, das war auch alles, was sie sagen konnten. Sie waren nämlich in der Revolution, die ist da fasch geworden. Ganz, ganz kompliziert. Aber dies ist eine Perspektive, nicht? Jemand beschreibt, in dem Fall mit Worten, beschreibt diese Schlacht und nimmt damit Bezugsstellung und schafft jetzt ein Original der Schlachtbeschreibung. Wir wissen jetzt, wie die Schlacht verlaufen ist, aber es gibt viele andere mögliche Beschreibungen. Wenige werden stattgefunden haben. Und viele werden natürlich wie bei allen diesen Schlachten gar nichts mitgekriegt haben. Das ist sehr berühmt, dass also bei diesen, nein, das ist wirklich, die klassischen Schlachten sind aus der Sicht der Kämpfenden natürlich irgendwie, fangen irgendwie an und hören irgendwie auf. Es gibt Beispiele, wo Leute geflohen sind in großen Gruppen, nachdem sie gewonnen hatten, weil sie nicht wussten, dass sie gewonnen haben. Wie sollen sie es denn feststellen? Es gab ja keine Funkgeräte oder so etwas. Durch die Schlacht zerfällt die Ordnung der Kämpfenden und Teile der Truppen wissen nicht mehr, was los ist. Und wissen auch nicht, irgendwie legt sich das Feuer, es hört auf und sie wissen jetzt nicht, werden sie jetzt gefangen genommen oder sind sie die Sieger. Und es gibt Beispiele in diesen Befreiungskriegen, wo Truppen geflohen sind, nachdem sie gewonnen hatten. Ja, was ist Original, was ist Fälschung? Also diese Begriffe passen gar nicht, sondern jedes Original hat von vornherein diesen vieldeutigen Aspekt, dass es eben eine mögliche Beschreibung ist. Ja, und dann später über die Geschichte kann man sagen, das ist die beste und richtigste und genaueste und entspricht auch genau unseren Absichten. Dann hat man ein Original. Boah. Na, ich frage mich, was machen Leute, was würde eine Familie in Holland machen, die lange reich ist oder wohlhabend, und ihre Vorfahren sind zu Rembrandt in die Werkstatt gegangen, haben sich das angeguckt, fanden die Bilder ganz nett, sind dann nebenan zu dem Minherr van Straten gegangen, der auch malte, und fanden, eigentlich ist der noch netter, denn der passt besser in unsere Wohnung. Und haben dieses Bild gekauft. Ja. Zu dem Zeitpunkt war das eine Entscheidung zwischen zwei Originalen, sozusagen. Nicht? Für die Familie wäre das heute ein Grund zu tiefer Trauer, nicht? Also eine falsche Entscheidung, die getroffen wurde. Die einen dagegen, die den Rembrandt gekauft haben, können sagen, ja, das war ich schon immer klar. Und so ist auch unser Blick. Nicht? Wir sehen in bestimmter Weise etwas, und es ist diskutierbar. Alles, was wir beschreiben, ist diskutierbar. Ja, gestern war ich da in der Versammlung und da war das und das und dann hat der das gesagt und der das gesagt und jetzt wissen wir gar nicht, was wir tun sollen, aber wir haben nachher das beschlossen. Ja, wenn das eine große Geschichte geworden ist, später können wir sagen, wir waren da und es war von vornherein klar, dass wir, das lassen wir uns nicht gefallen und jetzt haben wir mal mit der Faust auf den Tisch geschlagen und haben gewonnen. Na, aber es kann ja ganz falsch sein und rückwärts über die Geschichte wird das Original konstruiert.
Wie spät haben wir eigentlich oder wie viel haben
wir? So 69 Minuten. Zufällig.
69.
Können Sie umdrehen.
Boah, das ist ja sehr. Also als Schluss, die Rückwärtskonstruktion vom Original ist eigentlich eher, also besser kann man zum Beispiel einen Schluss von einer Sendung eh gar nicht.
Okay. Ihr werdet eh eins schneiden müssen, ne?
Klar. Ja, ja, nein, ich muss überlegen, warum irgendwie irgendwas. Wie ist die Bonusfrage? Die Bonusfrage. Also das Ergebnis ist sowieso eine Fälschung in dem Sinne, ist noch nicht eben so Sachen wie, ganz egal, ob das Malerei, eben Ton, Qualität etc. Also im Sinne von Verfälschung ist prinzipiell sowieso immer an den Sinnesapparat oder an den Wahrnehmungsapparat gebunden. Weil sie ja von dem Patienten.
Also es gibt eine Geschichte mit der Fälschung, die natürlich schon spannend ist, wenn man die innere Logik einer Sache verändert. Ich glaube schon, dass es also bei aller Beliebigkeit des Blicks auf eine Situation, einer dieser Blicke mag dann später als die angemessene Blickweise beschrieben werden, eben das Original sozusagen. Aber trotzdem gibt es auch innere Logik. Innere Logiken, warum etwas richtiger ist als etwas anderes. Ja, also stimmiger wird. Ja. Ich glaube schon, dass es so etwas gibt. Also dass unterschiedliche Beschreibungen oder unterschiedliche Bilder oder unterschiedliche Kameraaufnahmen, dass die schon verschiedenen Wert haben und dass es da in der inneren Struktur etwas gibt wie Stimmigkeit.
Das ist
aber ein hochkomplizierter Prozess. Nicht? Also anders ausgedrückt, etwas, was ich aufnehme, sei es mit einem Foto oder sei es mit einer, nehmen wir eine Videokamera, das kann in sich brüchig sein, das kann in sich unstimmig sein. Ja? Es kann sein, man kann daran erkennen, dass derjenige, der es aufgenommen hat, hin und her gerissen war und das stimmt gar nicht. Ja? Während jemand anders das in einer klaren Linie macht, eben eine bestimmte Position klar vertritt, in sich geschlossen. Und da wird an dem Moment wird dann die Frage der Fälschung interessant. Genau das Problem, das hier jetzt bei so einer Tonaufnahme natürlich auch existiert. Was schneidet man raus, was schneidet man nicht raus? Und ab wann kippt das? Ab wann ist die Stimmigkeit weg? Oder wenn man fremde Elemente reinbringt, wie verändert man etwas, was aufgenommen, medial gespeichert ist? Ab wann wird die Veränderung so, dass sie die Richtung verfälscht? Dass die innere Logik nicht mehr stimmt? Das ist auch, denke ich, also klassische Analyse eines gefälschten Kunstwerks läuft natürlich da entlang. Nicht? Da stellt sich einer davor und sagt, ich habe so viel von dem gesehen, das kann nicht stimmen. Und dann wird gesagt, jetzt halt den Mund, wir haben hier Röntgentechniken und so. Nicht? Und, ja, heute wird das ja eben anders gemacht. Also für mich ist ein großartiges Beispiel der Mann mit dem Goldhelm, der in Berlin, früher im Schloss Charlottenburg hing, jetzt in Mitte im Museum, hängt und der ganz lange Rembrandt zugeschrieben wurde. Und gerade die Rembrandt-Forschung hat in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele Fortschritte gemacht. Das heißt, wir haben jetzt viel weniger Rembrandts als früher. Und es gibt Museen wie Stuttgart zum Beispiel, die ganz viel Rembrandts haben, die haben sich, soweit ich mich erinnere, geweigert, diese Rembrandt-Forschung an sich ranzulassen. Die wollten ihre Rembrandts nicht verlieren. Es gab in Berlin vor 10 Jahren eine Ausstellung, wo Rembrandt und seine Schule dargestellt wurden und eben auch die sogenannten gefälschten Bilder oder falsch zugeordneten Bilder. Nicht? Und da hängt dann auch der Mann mit dem Goldhelm, der irgendeinen Röntgentest nicht besteht. Vorher hat es immer Streit drum gegeben, ob der von Rembrandt ist. Aber es war ein Lieblingsbild der deutschen Bürgerseele. Also es ist in vielen Wohnzimmern und Schlafzimmern aufgehängt worden, als eine Kopie, versteht sich, als ganz bedeutender Rembrandt nicht, jetzt ist ja keiner mehr. Und was ich so anrührend fand, war eine Riesenwand, wo die technischen Details beschrieben werden, wie man das entlarvt, dass es nicht aus der Hand des Meisters sein kann. Und dazu auch noch kunstgeschichtliche Betrachtung, warum das sowieso schon immer klar war, dass es quasi kein Rembrandt ist. Und das Original hängt an der Seite praktisch unbeachtet, während früher immer die Trauben bei Ausstellungen vor diesem Bild waren. Ja? Und jetzt lesen alle diese Texte und sind quasi innerlich empört, dass ein solches Bild falsch zugeordnet wurde. Und das Original, das ich nach wie vor als sehr schönes Bild empfinde, muss ich mal sagen, das hing da jetzt und war abgestuft sozusagen. Ja, durfte nicht mehr mitspielen, war nicht mehr in der ersten Reihe. Ja, es war, man stand davor und konnte auch das Bild angucken. Aber wer guckt denn sowas an? Ist ja nicht mein Rembrandt. Also diese Art Interpretationsänderungen, die sind schon faszinierend. Und also ich verstehe ja natürlich nichts von solchen Bildern. Aber für mich hatte das Bild eine innere Logik. Und insofern hat das sowas wie eine Wahrheit.
Das ist also insofern, dass man ja schon relativ in der Nähe von Goodman wieder, bei Ways of Worldmaking, sozusagen die eine Welt, unsere Welt, also die Welt existiert sowieso gar nicht. Es gibt einfach verschiedene Versionen, da mag jede richtig sein oder mehr oder weniger richtig
sein. Naja, also der Punkt wäre ja dann eben, es ist eben nicht jede gleichwertig. Aber jede kann durch entsprechende Begründung richtig werden. Ja, wenn die Begründungen stimmen, dann kann etwas richtig werden. Gleichwertig ist das nicht. Es gibt viele dumme Beschreibungen. Also Dummheit ist immer falsch, sozusagen. Leider ist sie manchmal das Original. Das kommt vor.